Liebling, ist alles in Ordnung?
Ich komm nicht raus.
Oh Gott, Schatz, ich krieg die Tür nicht auf.
Ich komm nicht raus, weil ich nicht rauskommen will, mein Schatz.
Viel zu schön, um es zu verlassen. Ihr neues Bad von Lünemann. Die Adresse für Ihr Traumbad.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Herzlich willkommen zu einer Themenstunde. Ja, man könnte fast sagen, zu den Mahnmalen für ein vereintes Europa. Ich bin Frank Dullweber und gemeinsam mit Ihnen möchte ich zum 100. Geburtstag des Volksbundes Deutsche Kriegsgeberfürsorge, der mit dem Slogan Darum Europa begleitet wird, auf die Wichtigkeit Europas abseits der wirtschaftlichen Interessen blicken und dabei auch auf die Rolle der mehr als 800 Kriegsgräberstätten, die der Volksbund aktuell betreut. Dazu spreche ich heute mit vier Gästen. Der erste ist Josh Kuhn-Tösen. Er ist Bildungsreferent beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Erstmal schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich hatte Sie ja schon angekündigt als jemanden, ja, der den Geist Europas quasi im Portemonnaie trägt. Sie haben vier Pässe. Vielleicht müssen Sie erstmal verraten, welche sind das denn genau?
Ja, also ich bin offiziell Staatsbürger Deutschlands. Also ich habe den deutschen Pass. Ich habe den Pass der Türkei und bin Staatsbürger der Republik Zypern. Und gleichzeitig bin ich aber auch von dem völkerrechtlich nicht anerkannten Teil Zyperns, das ist Nordzypern, auch Staatsbürger.
Wie kommst du zu dieser Konstellation, Vater, Mutter, oder wie läuft das da genau?
Ganz genau, es ist biografisch begründet und sozusagen natürlich auch, weil Pässe immer auch Politik sind, auch politisch im europäischen Verlauf begründet. Also, ich bin in Istanbul geboren, 1973. Mein Vater hat dort Medizin studiert und meine Mutter kennengelernt. Sie ist Festlandstürkin und mein Vater ist türkischer Zypriot. Daher bin ich qua Geburt Türke und qua Geburt auch Staatsbürger der Republik Zypern.
Fühlt man sich denn mit diesen Staatsbürgerschaften dann noch europäischer? Ist der Gedanke dann noch mehr verwurzelt?
Vielleicht kann man das sogar so sagen. Also mein Gefühl ist auf jeden Fall ein europäisches Gefühl. Ich fühle mich als Weltbürger, als europäischer Bürger und bin natürlich verbunden mit Deutschland und auch mit Zypern und auch mit der Türkei. Beides sozusagen auch emotional aufgrund der Biografie.
Ja, wenn man da die Pässe anschaut und heute auch unser Thema, wir sprechen ja über ein friedliches Europa. Was können wir aus der Vergangenheit transportieren, was man heute dann auch nutzen sollte, um Europa zusammenzuhalten? Da ist natürlich der Zypern-Konflikt, wenn man an Zypern denkt, ganz präsent, der seit dem Ersten Weltkrieg besteht. Sie haben selbst an der Uni Hannover zu diesem Thema gelehrt. Vielleicht erstmal für diejenigen, die vielleicht nicht auf Anhieb wissen, was ist da eigentlich passiert. Ganz kurz eingeordnet, der Zypern-Konflikt, was ist das genau?
Der Zypern-Konflikt ist ein sogenannter ethnopolitischer Konflikt. Das heißt, im Falle von Zypern sind es zwei Hauptethnien auf der Insel, die nationale Souveränität beanspruchen. Ethnopolitisch, wenn man den Begriff jetzt noch mal kurz reflektiert, hat natürlich was mit Ethnie bzw. auch mit Nation zu tun. Allerdings bedeutet das politisch dahinter, dass diese Hintergründe politisch mobilisiert werden und sozusagen einen Faktor im Konflikt dann bilden.
Aber man könnte schon sagen, dass die EU da quasi der Friedensgeber ist.
Ja, und zwar entscheidende Änderungen auf Zypern und im Rahmen des Konfliktes, deswegen die Europäisierung, ist seit den Anfang 90er Jahren geschehen. Man muss sich vorstellen, die Insel ist de facto geteilt seit 1974 und es laufen vornehmlich über die UN Verhandlungen zur Beilegung dieses Konfliktes. Und ab den 90er Jahren tritt die EU damit hinzu, weil die Republik Zypern, also der de facto griechisch-zyprische Teil, einen Beitrittsantrag an die EU gestellt hat. Und das hat den Konflikt letztlich positiv transformiert. Wir wissen ja heute, Zypern ist zwar immer noch geteilt de facto, aber rechtlich ist Gesamtzypern seit 1. Mai 2004 in der EU. Vielleicht sollte ich jetzt noch mal konkretisieren, wo drin eigentlich die Vorteile bestehen. Bis 2004 war die Grenze hermetisch abgeriegelt. Das heißt, die Menschen konnten sich gar nicht begegnen. Was jetzt im Zuge der Beitrittsgespräche, die seit 1998 mit der EU geführt worden sind, durch die Republik Zypern passiert ist, ist, dass praktisch als Ventilfunktion im April 2003 Nordzypern die Grenze aufgemacht hat, sodass die griechisch- und türkisch-Zyprioten schon mal als Tagesreise die andere Seite besuchen konnten. Das war, wie gesagt, eine Ventilfunktion, weil natürlich türkisch-Zyprioten zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind und für einen Beitritt in die EU und die Beilegung des Konfliktes demonstriert haben. Seit 1. Mai 2004 ist es recht unproblematisch, die Grenze jeweils, die Green Line, so wird sie genannt, an verschiedenen Checkpoints zu überqueren als Bevölkerung in den Norden oder in den Süden. Und im Rahmen der sogenannten Green Line Regulations ist auch dargelegt, inwiefern auch ein Wirtschaftsaustausch und Wirtschaftsgüter auch aus dem Norden zum Beispiel exportiert werden können, ganz legal.
Sie haben ja auch viele Jugendbegegnungen zu diesem Thema gemacht und organisiert, auch ins Leben gerufen, würde ich sogar sagen. Wie präsent ist dieser Zypern-Konflikt bei den Jugendlichen? Kann man da sagen, dass sie wissen, dass Europa heutzutage da geholfen hat und aus der Vergangenheit man lernen sollte und vielleicht Europa, ein stabiles Europa behalten sollte?
Ich denke ja, insbesondere insofern sich Jugendliche damit beschäftigen. Was die griechisch- und türkisch-zyprischen Jugendlichen betrifft, ist natürlich der Konflikt ein Stück weit Normalität und Alltag und bestimmt ganz viele Diskussionen bei Zusammensitzen und Geselligkeit kommt immer wieder natürlich dieses Thema auf. Jugendliche aus Deutschland beschäftigen sich meines Wissens jetzt nicht unbedingt mit dem Zypern-Konflikt, aber diejenigen, die natürlich Interesse haben und an diesem Austausch und Begegnung teilgenommen haben, da habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass sie sehr interessiert waren und sich wirklich mit dieser Thematik auch auseinandergesetzt haben. Was super spannend zum Beispiel für die Jugendlichen war, gerade auch für die griechischen und türkisch-zyprioten, aber auch für die Deutschen, ist zum Beispiel der Vergleich mit Berlin. Nikosia ist heute noch die letzte geteilte Hauptstadt Europas, während Berlin vereinigt ist. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie es natürlich auch auf griechisch- und türkisch-zyprioten wirkt, wenn Sie in Berlin im Rahmen dieses Begegnungsprogramms unterwegs sind und sehen, wie eine Stadt aussehen kann, die ehemals geteilt ist und sehen Ihre Stadt auch noch als geteilt selbst.
Wenn man da das Thema Kriegsgräber mal sieht, ist das so ein Mahnmal? Also auch in Zypern gibt es ja garantiert Kriegsgräber. Sind die vielleicht ein Mahnmal für die Zukunft auch dort?
Ja, allerdings auf andere Art, als es jetzt zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Das heißt, das, was die Kriegsgräber auf Zypern sind, das sind Massengräber zum großen Teil, die in den bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen Mitte der 50er Jahre und in den bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen nach der Staatsgründung 1960, in dieser gesamten Zeit sind diese Massengräber entstanden durch die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen und bis heute ist es ein großes Thema und wird bis heute zum Beispiel werden Gebeine gefunden, ausgegraben. Es gibt über die UN einen DNA-Test. Das heißt, es ist nicht so, dass der Konflikt letztlich beendet ist, sondern es besteht noch immer noch im Alltag. Und dazu muss man natürlich sagen, dass gerade der Einmarsch der Türkei auch noch mal sehr viele Leben gekostet hat. Natürlich auch mit Vertreibungen der Bevölkerung aus dem Norden und dann der Teilung der Insel.
Wenn man jetzt die aktuellen politischen Diskussionen dann verfolgt, EU-Austritte und Ähnliches, was ja meist auch dann eher wirtschaftliche Interessen vielleicht hat, kriegt man dann ein bisschen Angst und denkt sich, wenn die EU nicht mehr besteht und auseinanderbricht, dass auch dieser Konflikt vielleicht wieder da ist?
Ja, man kann es zwar nicht mit Sicherheit sagen, aber was ich denke ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es negative Auswirkungen auch auf Zypern hätte, wenn die EU tatsächlich auseinanderdriften und auseinanderbrechen würde.
Also auch da kann man eher aus der Vergangenheit lernen und dann in die Zukunft schauen, was eine stabile EU da für Frieden stiften kann. Vielen Dank für diesen Einblick. Josh Kuhn-Tösen war das vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wir bleiben gleich beim Thema Jugend, haben wir gerade schon kurz angeschnitten, wie die Jugend zu diesen Themen steht. Dann spreche ich nämlich mit Dr. Hans-Friedrich Knorr. Er war Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Garbsen. Sie hören eine Themenstunde zu Europa anlässlich des 100. Geburtstages des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wir haben eben schon kurz über die Sichtweise der Jugend in Bezug auf Europa und vor allem auf den Frieden in Europa gesprochen. Das wollen wir jetzt weiter vertiefen und zwar mit Dr. Hans-Friedrich Knorr. Er war Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Garbsen, hat dort sehr viele EU-Projekte mit den Schülerinnen und Schülern gemacht und er war über 25 Jahre lang auch Lehrbeauftragter an der Uni Hannover. Aber ich denke einfach mal, das kann er uns am besten selbst erzählen. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Was für Projekte sind das denn genau gewesen?
Ja, das nannten sich Europa-Projekte und die wurden so gestaltet, dass Schüler aus Europa, aus Finnland, Schweden, Frankreich, später England und dann Polen zusammenkamen, um gemeinsam Projekte zu gestalten, die im Schwerpunkt Frieden, aber auch Naturerlebnisse und Naturbereiche ansprachen. Wie machten wir das? Freiwillig Lehrer organisierten einmal im Jahr ein bis zwei Wochen ein Treffen, meistens im europäischen Ausland, in Frankreich, in Belgien oder auch in Dänemark und dann auch in Deutschland. Und gegenseitig führten die anderen Kollegen aus diesen Ländern ebenfalls solche Projekte durch. Die Jugendlichen beschäftigten sich mit den Themen, aber gleichzeitig war unsere Absicht, dass sich die Jugendlichen selbst kennenlernen, dass sie Kontakte aufnehmen und daraus sind übrigens Brieffreundschaften entstanden. Es soll sogar zwei Fälle geben, in denen geheiratet wurde. Aber das Alter der Jugendlichen war so in der damaligen Zeit 1995 bis 2007 17, 18.
Sie sagen, dass die Lehrer sich freiwillig dazu gemeldet haben. Also es war nicht immer Arbeitszeit. Vielleicht haben sie auch viel Arbeit so reingesteckt.
Ja, die waren immer extra. Das gehörte nicht zum normalen Unterrichtsprogramm. Man musste extra seine Freizeit natürlich dafür. Und es war schwierig, an unserer Schule überhaupt Kollegen zu finden. Und ich war der Hauptmatador, der da immer hinterher war. Aber ging auch und es hat trotzdem viel Freude mit den Schülern gemacht.
Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wenn man so viel Zeit reinsteckt, was ist der Antrieb? Warum haben Sie sich so für Europa eingesetzt, für das Thema?
Das ist biografisch schon angelegt in der Jugend. Ich war bei der Bundeswehr und habe dort erlebt, wie man auch verständigungsorientiert arbeiten kann. Wir sind als erste Einheit aus Hannover nach Frankreich gefahren, was damals noch spektakulär war, und haben dort französische Soldaten getroffen und französische Menschen und durften zum ersten Mal dort, wie gesagt, Frieden in der praktischen Art, nämlich indem wir ein Großfeuer auf dem Plateau de Millevaches bekämpften. Und wurde einem klar, dass Frieden mit den Franzosen, mit, wie gesagt, den Nachbarn, das Wichtigste ist, was wir bearbeiten können. Das waren wunderbare, schöne Zeit. 3 Wochen, wie gesagt, die Einheit aus Hannover. Hier waren wir die Ersten. Adenauer und de Gaulle hatten das beschlossen. 63 und 66 ist das umgesetzt worden von dem berühmten Kommandeur Ilsemann.
Sie haben ja dann also gelernt aus der Vergangenheit, was Frieden heute bedeutet quasi. Jetzt haben Sie auch so viele junge Leute begleitet. Wie können die denn daraus lernen aus der Vergangenheit? Wie haben Sie daraus gelernt? Wie haben Sie dieses Thema aufgenommen?
Ich denke, dass Sie gemerkt haben, dass man mit den anderen Menschen, also aus Finnland oder Schweden oder Frankreich, sich gut verständigen kann, gemeinsame Dinge bearbeitet und dabei so die nationalen Eigenheiten nicht in dem Maße die Rolle spielen, sondern dass dann das gemeinsame Gestalten von Themen, wie gesagt, ökologischen Themen, ist nicht nur Frieden, sondern auch solche Themen, gemeinsam was zusammenschaffen und dabei auch dran denken, dass Krieg ein etwas ganz Schreckliches ist, was nie wieder entstehen bzw. gestaltet oder gemacht werden sollte.
Haben Sie denn bemerkt, dass es vielleicht einen Generationenunterschied gibt? Ich stelle jetzt mal die These auf, jemand, der weiter weg ist von dem Krieg, der hat vielleicht auch nicht so im Bewusstsein. Oder wie haben Sie das empfunden?
Ja, aber die Schüler, die wir kennengelernt haben, auch aus Finnland oder aus Schweden, betone ich immer, die waren sehr offen, sehr liberal-minded. Die waren so, dass sie Verständnis sofort entwickelten, vielleicht auch vorher durch ihre Schulen und die Lehrer, dass sie also merkten, dieses Thema Frieden ist ein relevantes Thema. Das betrifft sie, auch wenn sie nicht mehr in der Generation des Krieges aufgewachsen sind, sondern in einer relativ wohlstandsorientierten Gesellschaft. Also, und auch unsere Schüler waren dafür sehr ansprechbar. Ich beziehe mich auf die Zeit 1995 bis 2007, in der ich dabei war. Das hat sich jetzt auch fortgesetzt, aber mit jüngeren anderen Kollegen. Und ich habe etliche Schüler, die mir immer noch mal schreiben, beziehungsweise sind selbst Lehrer geworden, die sowas selbst jetzt fortsetzen in Hessen, in Brandenburg, in verschiedenen Bereichen, wo die selbst also auch sowas wie Themen Europa, Frieden, das ist das Thema, was begeistert. Also die sind davon begeistert, ich weiß es.
Also hat sich die freiwillige Arbeit früher als Lehrer mehr als gelohnt. Heute erntet man sozusagen
mehr als 1000% natürlich durch die jungen Leute, die also im Alter zwischen 18 und 25, 30, manchmal habe ich auch ältere Studenten gehabt, aber die alle begeistert davon waren. Und wenn man das mit Engagement und etwas sogenanntem Herzblut rüberbringt, dann steht es allerdings im Wissenschaftsbereich, muss man natürlich auch immer die Distanz wieder, dass man klar und bestimmt ordentlich analytisch arbeitet und nicht Wolkenkuckucksheime aufbaut.
Wir reden heute ja auch zum 100. Geburtstag, sage ich immer, des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge um ja, die Bedeutung der Gräber. Wie haben Sie das denn empfunden? Sind diese Gräber als Mahnmale zu sehen? Wie gehen Jugendliche damit um?
Ja, ich habe ja die Kriegsgräber in Bergen-Belsen. Da haben wir jedes Jahr ein Programm, dass wir dort mit Schülern hinfahren, allerdings etwas jüngeren, 10. Klasse. Und dort, wie gesagt, dort die Toten, also auch das besichtigen. Und jedes Mal sind die meisten Schüler sehr getroffen und sehr still und sind erstmal sehr beklemmt, dass sowas überhaupt möglich war und dann nicht weit von Hannover. Ich habe auch andere Studienfahrten gemacht, wo wir, wie gesagt, KZs besucht haben. Wenn ich mich erinnere an die Pragfahrt, dann waren wir dann in verschiedenen Orten in der Tschechoslowakei damals. Da haben wir das auch besucht und auch Gräber, Soldatengräber gab es ja auch dort schon, die wir da aufgesucht haben. Die Schüler waren im Schnitt, bis auf Ausnahmen, sonst alle sehr, ja, was sagt man, angetan bzw. betroffen von dem, was damals die Generation, zwei Generationen vor ihnen litt, beziehungsweise sich opferten für eine Wahnsinnsidee. Und deshalb das Mahnmal der Kriegsgräber heute ist die größte Friedensgesellschaft, die wir haben. Und deshalb müssten wir sie unterstützen und fördern, damit solche queeren Gedanken, die jetzt bei gewissen Leuten aufkommen, dass sie meinen, man müsste sich wieder abgrenzen und ins Heimatreich zurückführen, auf keinen Fall wieder einsetzen.
Haben Sie da ein bisschen Angst, dass Europa auseinanderbricht? Wie sehen Sie das?
Ich will nicht sagen, keine gezielte Angst, aber gewisse, sagen wir mal, Bedenken schon. Ich hoffe aber, dass die Rationalität und die, sagen wir auch wirtschaftlichen Erfolge, die man am Ende sehen muss, aber auch die sozialen Ergebnisse in Europa am Ende die Leute doch zusammenführen und sagen, sowas, was wir mal hatten, nie wieder. Und wir Deutschen sind da besonders gefordert, weil wir nicht nur Täter waren und hoffentlich jetzt also in positiven Sinne Täter für den Frieden uns einsetzen.
Vielleicht nochmal auf die Methoden. Sie hatten gesagt, viele Austausche auch mit anderen Ländern. Ich hatte es gerade schon gesagt, Kriegsgräber, ist das dieses Schocken eher oder ist es die Freundschaft? Was sehen Sie da? Was sollte man heutzutage in der Jugendarbeit beachten?
Das ist beides. Es ist der Schock, aber es ist auch, das, wenn Sie gemeinsam mit anderen was unternehmen und ein Projekt, dass Sie also etwas umbauen, ein Thema bearbeiten, was Sie dann auch bildlich immer darstellen. Es wurde immer am Ende dieser Treffen, hat jede Arbeitsgruppe, die immer gemischt war, aus verschiedenen Nationen, hat immer dann ein Ergebnis dargestellt. Das musste nicht irgendwie was Abgeschlossenes sein, aber das Wichtige war uns gleichzeitig, praktisch das zweite Curriculum, abgesehen vom Inhalt, dass die Jugendlichen miteinander arbeiteten und sich verständigten. Ja, was waren die? Manchmal war es die Zeichensprache, aber im Schnitt war es Englisch und Französisch. Das half dann, aber sie konnten sich verständigen. Und das war immer sehr erhebend und wir waren immer sehr angetan. Und wir haben auch sehr viele Treffen dann hier in Garbsen nochmal in unseren drei Schulen mit den Schülern gemacht und mussten auch viel vorbereiten. Es war sehr viel Arbeit, aber es hat sich wirklich für den Frieden und gelohnt. Und ich sage heute auch, Kriegsgräber sind immer wieder wert, sie zu besuchen und aufzusuchen und gleichzeitig, wenn es nicht nur wir Alten sind, sondern dass man mit Jugendlichen nicht nur eine Gruppe, sondern auch aus dem anderen Land, dass die sich zusammentreffen und sich kennenlernen. Und da gibt es auch manchmal Vorurteile, dass die sind blöd oder so. Das ist bei jungen Leuten so. Aber das schleift sich dann ab, wenn sie eine Woche lang zusammengearbeitet haben. Da gab es doch große Verständigung.
Ja, dafür sind die Treffen ja auch da, um sowas dann abzulegen.
Ja.
Vielen Dank für diesen Einblick. Dr. Hans-Friedrich Knorr war das, jahrelang Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Garbsen und auch an der Uni Hannover Lehrbeauftragter. Da sind wir wieder zurück. Eine Stunde lang dreht sich hier zum 100. Geburtstag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge alles um ein friedliches Europa. Im Studio begrüße ich jetzt Hanna Moritz. Sie studiert Sozialwissenschaften an der Uni in Hannover und hat beim Volksbund außerschulische Jugendarbeit koordiniert. Was das genau heißt, das wollen wir jetzt natürlich von ihr wissen. Sie ist ehrenamtlich auch immer noch aktiv. Erstmal herzlich willkommen.
Hi.
Du hast für den Volksbund mit der Gruppe Projekt Frieden einige Mini-Workcamps, so heißen die, in Niedersachsen organisiert. Was genau passiert bei diesen Camps? Vielleicht musst du das erstmal verraten.
Ja, richtig. Also das ist vielleicht ein ganz bisschen kompliziert für Außenstehende zu verstehen. Im Endeffekt treffen sich dort Jugendliche, die an einem gemeinsamen Europa interessiert sind oder sich für Kriegsgräberpflege interessieren, generell für den Ersten oder Zweiten Weltkrieg, und arbeiten dann thematisch und ortsbezogen in verschiedenen Städten in ganz Niedersachsen zu einem bestimmten Thema, was sozusagen von anderen Ehrenamtlichen vorgegeben wird.
Kannst du mal ein Beispiel geben? Was sind das für Themen?
Das letzte Workcamp, was wir hatten, war in Lüneburg. Und da ging das um das Thema Euthanasie. es gibt ja da immer noch die Psychiatrie Lüneburg. Und was die wenigsten wissen, ist, dass das Psychiatriegelände immer noch auf dem Psychiatriegelände drauf ist, wo im Zweiten Weltkrieg das Euthanasieprogramm gestartet hat und bis Ende des Krieges noch gelaufen ist.
Es wird aber ja nicht nur bei diesen Treffen diskutiert, glaube ich, es wird auch angepackt, kann man vielleicht so sagen.
Genau, also das war jetzt wieder in Lüneburg der Fall. Da haben wir zum Beispiel erstmal Biografien von 3 bis 4 Opfern besprochen und auch einem Täter. Und dann haben wir uns angeguckt, okay, wo lag der Täter, wo wurde er nach seinem Tod zum Zweiten Weltkrieg beerdigt? Und dann haben wir auch noch uns angeguckt, ja, okay, welche Kinder wurden beerdigt und wo wurden die beerdigt? Und haben dann diese Kriegsgräberstelle gepflegt und sauber gemacht.
Wie reagieren so Jugendliche, wenn sie dann das erste Mal so ein, ja, vielleicht auch in Kontakt mit einem Kriegsgrab kommen? Wie ist die Stimmung da? Vielleicht kannst du es mal beschreiben.
Man muss dazu sagen, dass in Lüneburg diesmal sehr viele Erfahrene dabei waren. Wir haben nämlich auch die Sommercamps, wo sie 2 bis 3 Wochen nach Osteuropa oder nach Italien, Frankreich oder in Deutschland fliegen, fahren, um da dann sich ja um die Kriegsgräber zu kümmern. Und dieses Mal waren wir eine etwas kleinere Gruppe, bedingt aus verschiedenen Umständen. Wir waren ungefähr so 18, 19 Personen und die waren relativ gefasst damit. Wir hatten aber auch ein sehr schwieriges Thema, muss man dazu sagen. Euthanasie ist nochmal, wenn man sich die ganze Opfergruppe im Ersten und Zweiten Weltkrieg anguckt, besonders tief sitzend. Also wir hatten auch 1, 2, die gegangen sind und erstmal eine Sekunde für sich brauchten. Die Kriegsgräber an sich gehen alle sehr gefasst mit um. Sie freuen sich tatsächlich über die Kriegsgräberpflege, um sozusagen den Opfern nochmal den Respekt zu erweisen. Und sie möchten einfach nicht, dass so ein Mahnmal verwest.
Also würdest du sagen, ist die Erinnerungskultur dann bei den Jugendlichen, ich weiß nicht, ob man das auf alle beziehen kann, aber schon ausgeprägt ist?
Auf jeden Fall, die Menschen, die bei uns sind, haben ein, man kann sagen, Faible für Geschichte. Wir sprechen immer mehr Jugendliche an, die normalerweise nichts damit zu tun haben. Am Anfang waren wir so die kleine Nerd-Gruppe, die so in Niedersachsen rumgetummelt ist. Mittlerweile haben wir über 70 Personen, die wir anschreiben und die immer wieder fest dabei sind. Ganz gemischt von Studenten bis 13-jährige Schüler. Und man muss sagen, immer wieder wird anders reagiert.
Ziehen Sie das denn dann ja quasi in das aktuelle Geschehen mit ein? Also ist den Jugendlichen klar, dass die Wertegemeinschaft EU so ein bisschen in Gefahr ist? Hast du das Gefühl vielleicht?
Also als Studentin muss ich sagen, natürlich, uns ist das klar. Die Älteren diskutieren auch sehr viel. Es wird auch sehr humorvoll teilweise damit umgegangen, damit, also nicht falsch verstehen, nicht humorvoll mit was passiert ist, sondern humorvoll mit der ganzen Politik, weil für viele ist es mittlerweile sehr schwer zu greifen, besonders für Schüler, immer diese schweren Themen, die in der Schule sozusagen durchgeprügelt werden und so, du darfst nicht das und das sagen, das und das nicht sagen. Und wir haben sehr, sehr viele Ehrenamtliche, die sehr locker mit dem Thema umgehen, trotzdem sehr seriös. Viele Geschichtsfreaks, auch so kleine Schrägdenker, das macht das Ganze sehr schön und bunt. Und die Schüler sind sehr interessiert daran und sehen eben auch durch ihre Arbeit, was passiert, wenn ein Europa zum Beispiel nicht zusammenarbeitet, wenn kleine Länder nebeneinander sitzen, stehen und sich gegenseitig versuchen, den Platz wegzunehmen. Das beeinflusst sie auf jeden Fall auch in ihrem Denken über das heutige Geschehen.
Ja, wir reden immer von Jugendlichen. Du bist ja selber noch gar nicht so alt, ne? 22 Jahre. Aha. Was ist denn für dich der Antrieb, dass du dich für Europa einsetzt? Du sagst gerade, man kann auch in die Zukunft aus der Vergangenheit lernen, worüber wir viel sprechen. Was war so der Antrieb? Warum hast du gesagt, ich engagiere mich beim Volksbund? Wie bist du dazu gekommen?
Man muss ganz ehrlich sein, der Volksbund ist sehr in Vergessenheit geraten, was ich sehr schade finde. Was ich auch hier gerne anbringen möchte, ich persönlich werde oft abgestempelt, wenn man hört, ich arbeite beim Volksbund. Ja, es sieht komisch aus, wenn eine alternative Studentin auf einmal Volksbund in den Mund nimmt. Tatsächlich habe ich eine Ausschreibung gesehen und dachte so, ey, das passt perfekt, wie Faust aufs Auge, ich möchte da mitarbeiten. Ich möchte Jugendlichen helfen oder mit ihnen zusammen gestalten, dass Geschichte lebbar gemacht wird. Aber man muss sagen, dass auf einmal Geschichte sehr lebhaft wird, wenn man beim Volksbund ist. Man hat sehr viele Menschen, die sich damit tagtäglich beschäftigen. Man hat Zeitzeugen. Man wird auf Friedhöfe mitgenommen, wo man echt, also das ist persönlich, ich bin sehr emotional, wenn ich dann auf so einem Friedhof stehe und ich sehe zum Beispiel in Wülfel, das ist ein Riesenfriedhof, und man sieht einmal die holländischen Kriegsgräber, die gepflegt worden sind, also aus weißem Stein, alles tipptopp, der Rasen, alles schön zusammen. Und man sieht einfach, dass da noch richtig Geld hintersteckt, dass da richtig Menschen trauern um diese Opfer, die verloren worden sind im Zweiten Weltkrieg. Und dann läuft man einen Schritt weiter und sieht eine riesen Rasenfläche, läuft drüber und man merkt so, oh, ich bin über einen Gedenkstein gelaufen. Und auf einmal wird einem ganz schlecht, so man ist einfach über so ein Massengrab rübergelaufen und hat es nicht mal gesehen, weil einfach das Geld und die finanziellen Mittel fehlen. Und ich glaube, viele denken darüber so, ja, okay, komm, mal sauber gemacht und man darf ja auch nicht immer auf der Geschichte rumreiten. Aber ich glaube, diese Menschen sind noch nie über einen Friedhof gelaufen und sind aus Versehen über ein Grab gelaufen.
Also würdest du sagen, wenn ich das mal zusammenfasse, dass es schon für jeden wertvoll war, mal so eine Kriegsgräberstätte zu besuchen, um dann vielleicht auch den Blick auf Europa nochmal anders wahrzunehmen?
Genau. Wie soll ich das sagen? Ich finde, die Sensibilität fehlt im momentanen Europa auf jeden Fall dafür, weil man vergessen möchte, besonders in Deutschland, man möchte nicht unbedingt vergessen, aber man hat es tausendmal durchgekaut. Aber das Problem ist, dass wir wirklich nicht mehr verstehen, was dort passiert ist. Und wenn man dann, wie zum Beispiel beim Projekt Frieden, wir waren in Wilhelmshaven, zwei Zeitzeugen sieht, die mit uns geredet haben. Die haben gesagt so, ey, ich wohne immer noch in der gleichen Ecke, aber das Haus steht nicht mehr, es ist komplett zerbombt. Und der eine hat gesagt, meine ganze Familie also ist nicht mehr am Leben und ich habe nur überlebt, weil ich durchs Feuer gerannt bin, während alles zerbombt worden ist, weil ich als 13-jähriger Junge Bote war für einen Nazi. Dann wird einem schon ein bisschen anders zumute. Also man hat auch zum Beispiel gesehen bei der Frau, sie hat angefangen zu weinen. Und am Anfang, man stellt sich das immer so leicht vor, aber wenn man dann wirklich diese Menschen sieht, die immer noch strugglen, die gesagt haben, ich wusste 15 Jahre nicht, was ist mit meinem Vater passiert. Und die Kinder sitzen, oder Kinder, wir sind ja auch alle älter, wir sitzen da und denken uns so, uns wird so Gänsehaut und denkt so, ja, was ist, wenn mein Vater auf einmal verschwinden würde und ich wüsste nicht, warum. Und ich wüsste nicht, ob er Opfer ist, ob er Täter ist, ob er uns verlassen hat. Das ist ja auch immer die Möglichkeit.
Ich glaube, da werden aus Zahlen dann einfach Geschichten und Personen. Ne? Ja. Da wird es dann nochmal deutlich. Ja, vielen Dank für diesen Einblick auch, um mal einmal zu sehen, wie du es empfunden hast mit den Jugendlichen und auch selber noch da drin steckst. Sehr schön, vielen Dank. Das war Hanna Moritz. Sie hat unter anderem außerschulische Jugendarbeit für den Volksbund in Niedersachsen gemacht und sogenannte Mini-Workcamps. Wir haben ja heute gelernt, was das ist. Erstmal geht es jetzt weiter mit etwas Musik und danach spreche ich dann mit Dr. Albrecht Wendenburg. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Europa im Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europa-Angelegenheiten und regionale Entwicklung. Sie hören eine Themenstunde zu Europa. Wir kümmern uns zum 100. Jahrestag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge um die Frage, warum Europa? Und schauen unter anderem, welchen Wert bzw. welche Aussage Kriegsgräber denn auch heute noch für die Entwicklung Europas haben sollten. Wir haben schon viele interessante Einblicke bekommen. Im letzten Teil unserer Sendung werfen wir nun einen Blick in das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europa-Angelegenheiten und regionale Entwicklung. Das Ministerium sieht sich selbst als Scharnier zwischen den unterschiedlichen Politikebenen Europa, Bund und Land. Unter anderem entstehen dort auf Basis der EU-Vorgaben passgenaue Förderprogramme für Niedersachsen. Bei mir ist jetzt Dr. Albrecht Wendenburg. Er ist im Ministerium der stellvertretende Leiter der Abteilung Europa. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ja, sehr gerne.
Ich nehme an, aus Ihrer täglichen Arbeit haben Sie ja einen sehr guten Überblick über die Stimmung in Niedersachsen. Was für ein Image hat die EU denn bei den Bürgern?
Erstaunlich gutes Image. Also wird zwar gerne sozusagen schlecht geredet, aber wenn man die Menschen auf der Straße und sonst in Schulen und Universitäten fragt, hat die EU ein ausgesprochen gutes Image, zu Recht, wie ich finde.
Das ist ja nicht unbedingt in allen Ländern so. Wie sehen Sie die kritischen Stimmen in einigen Ländern?
Naja, Kritik ist ja nichts Schlechtes. Also es darf ja kein Hurra-Patriotismus oder sowas entstehen. Also es ist ja ganz gut und sinnvoll, dass Europa auch immer wieder hinterfragt wird. Es gibt natürlich in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten, auch Bevölkerungsgruppen immer auch ganz andere Einstellungen zu Europa. Wir sind in Deutschland natürlich sehr europafreundlich, weil wir es schon immer gewohnt sind, Macht aufzuteilen. Wir haben dieses föderale System hier. Für uns ist das nicht so ein großes Problem, wenn man eben Souveränität poolt und auch auf die europäische Ebene dann überträgt. Das sieht in anderen Mitgliedstaaten durchaus anders aus. Aber man muss da natürlich auch immer sehen, die Verträge der Union werden ja einstimmig von den Mitgliedstaaten beschlossen. Also da wird nichts gegen den Willen der Mitgliedstaaten gemacht auf der Ebene des Primärrechts. Ne?
Ja, Sie haben den Brexit angesprochen. Was würden Sie sagen, wie entwickelt sich so etwas? Also wie ist es dazu gekommen?
Tja, der Brexit, ich persönlich glaube, dass es in erster Linie ein Problem der Vermittlung war. Also das europäische Projekt, das ist ein Friedensprojekt, eine Wertegemeinschaft ist, wurde dort eben über Jahrzehnte seit 1973 hauptsächlich als Common Market, also als wirtschaftliches Projekt verstanden. Die EU-Mitgliedschaft in Großbritannien fiel dann ja auch zusammen mit der Wirtschaftskrise, die wir in ganz Europa hatten, so dass es von Anfang an schlecht konnotierter war und über viele Jahre eben nicht richtig vermittelt worden ist. Das Referendum selber und auch der Ausgang, den wir natürlich sehr bedauern, das ist, glaube ich, ja auch ein innerparteiliches Motiv gewesen vom Premierminister Cameron, der eben diese Lager, die es immer in der konservativen Partei gab, hier jetzt zum Schwur bringen wollte. Und das Ganze ist ihm natürlich gehörig um die Ohren geflogen dann.
Sie sagen es, wenn man die Diskussion verfolgt, ja, dann geht es meist um wirtschaftliche Interessen, also ja, ums Geld. Ist da der Gedanke der Wertegemeinschaft und der Gemeinschaft des Friedens ja so ein bisschen in den Hintergrund geraten?
Ja, in der Kommunikation auf alle Fälle. Also es geht nicht nur ums Geld. Es ging auch nie nur ums Geld. Also wenn Sie in die Schumann-Erklärung vom 9. Mai 1950 vom französischen Außenminister schauen, da ist das erste Wort, ist dann der Weltfrieden, nicht? Und das findet sich auch in den Gründungsdokumenten ganz von Anfang an wieder. Das war immer auch ein Friedensprojekt, das war nie ein rein wirtschaftliches Projekt, wurde allerdings oft dann eben so kommuniziert. Und wenn wir über Frieden sprechen, müssen wir natürlich auch weiterdenken. Es geht nicht nur um militärische Auseinandersetzungen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass sozialer Frieden, dass Gerechtigkeit innerhalb der EU herrscht. Sonst hat das alles auch keinen Bestand auf Dauer. Deswegen muss sich die EU auch mit Themen auseinandersetzen, die diesen sozialen Frieden gefährden. Und das ist ja auch, wenn man sich die Wahlprogramme vieler Parteien anschaut, aufgegriffen. Wenn es um ein soziales Europa geht, wenn es um die Besteuerung von internationalen Unternehmen geht und so weiter, sind sehr viele Aspekte aufgegriffen, die diesen sozialen Aspekt auch haben. Und auch dieser Aspekt ist kein Add-on der EU, sondern war eben von Anfang an auch im europäischen Projekt mit angelegt und muss jetzt auch weiter nachgehalten werden.
Sehen Sie diese, ja, wie Sie sagen, schlechte Kommunikation als Gefahr für Europa?
Ja, sicher. Also erstmal ist es ja grundsätzlich gut, dass über Europa geredet wird, dass wir sowas wie eine europäische Öffentlichkeit haben. Das haben wir jetzt ja auch bei der Urheberrechtsrichtlinie ganz stark gehabt und vorher bei CETA und einzelnen weiteren Projekten. Also grundsätzlich ist es ja gut, wenn über Europa gesprochen wird. Es muss dann natürlich auch wahrheitsgetreu dann wiedergegeben werden. Und was wir eben auch seit vielen Jahren haben, ist eine relativ verzerrte Europakommunikation in meinen Augen, dass eben ja, so Europa-Bashing, nicht, dass man die Mitgliedstaaten im Rat etwas beschließen, selber da meistens einstimmig Beschlüsse fassen und anschließend dann die EU kritisieren. So geht es natürlich nicht und das delegitimiert natürlich die EU insgesamt.
Würden Sie denn so weit gehen, dass Sie sagen, Europa könnte daran zerbrechen oder ist Großbritannien dann doch eher ein Einzelfall?
Also ich glaube, das Beispiel mit Großbritannien hat jetzt schon sehr viele Länder, die sehr skeptisch sind, doch dauerhaft erstmal abgeschreckt. Das ist ja ein sehr abschreckendes Beispiel. Ich glaube, dass der Brexit, um das konkret zu sagen, die EU jetzt nicht auseinander dividiert. Wir haben gesehen, dass auch zur Überraschung sicherlich der Briten die EU bis zuletzt sehr stark zusammengehalten hat, dass auch die Interessen einzelner Mitgliedstaaten, Stichwort Gibraltar, Stichwort Zypern, aber auch Nordirland natürlich, im Verhältnis zur Republik Irland, dass diese Interessen auch von der EU 27 durchgehalten werden. Also die EU steht sehr geschlossen da und muss es auch weiterhin tun, um auch über den Brexit hinaus natürlich als Verhandlungspartner im Bereich zum Beispiel der Außenhandelspolitik überhaupt eine Verhandlungsmacht darstellen zu können.
Sie haben jetzt ja schon in den letzten Minuten viele Gründe für Europa genannt. Wenn ich jetzt auf den Slogan des Volksbundes schaue, darum Europa, könnte man das ja ganz leicht umdrehen. Warum Europa? Welche Hauptgründe für Europa würden Sie denn nennen, wenn Sie ja jetzt jemanden überzeugen müssten?
Ja, wenn ich jemanden noch überzeugen müsste, ist für mich das Allerwichtigste der Begriff der Rechtsgemeinschaft. Die EU ist ja kein Nationalstaat, sie verfügt über keine Staatsgewalt. Das, was uns verbindet, ist das Recht, an das wir alle uns eben halten müssen und mehrheitlich natürlich auch halten. Wir lösen viele Konflikte in Europa, die ja vor 100 Jahren ohne weiteres zu kriegerischen Auseinandersetzungen geführt haben, eben friedlich. Das sind diese quälenden nächtlichen Sitzungen im Ratsgebäude, wo sich unsere Politikerinnen und Politiker die Nächte um die Ohren schlagen, aber auch sehr viel Blut sparen, was vorher eben auf den Schlachtfeldern vergeudet worden ist. Denken Sie nur konkret jetzt, man sieht es ja im Brexit auch so ein bisschen jetzt aus der Negativperspektive, der Frieden, den es ja jetzt schon seit 1998 auf der irischen Insel gibt, der im Rahmen der EU ja erst zustande gekommen ist und jetzt durch den Brexit auch bedroht wird. Denken Sie an die vielen Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa, die ja jetzt im Rahmen der EU auch in der Lage sind, sich friedlich miteinander auseinanderzusetzen. Da gibt es ja viele Konflikte, beispielsweise jetzt, weiß nicht, Slowenien und Kroatien haben Grenzstreitigkeiten, all das ist gar nicht denkbar, dass das zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen kann, weil wir eben die EU haben. Und wir sehen es letzten Endes beim Brexit ja auch. Also wir denken uns zwar manchmal, was wie irrational dieser Brexit vonstatten geht. Gleichwohl ist es ja auch ein sehr zivilisierter Vorgang. Das gab es in der Weltgeschichte eben auch noch nicht, dass ein so mächtiger Herrschaftsverbund, den die EU ja schon darstellt, friedlich ein Mitglied aus dem Herrschaftsverbund austritt, ohne dass darüber Blut vergossen wird. Also wir sehen hier die EU als eine zivile Friedensmacht, die sich seit sehr vielen Jahren schon bewährt hat. Das ist für mich eigentlich das Hauptargument weiterhin.
Der Volksbund, der betreut ja mehr als 800 Kriegsgräberstätten. Glauben Sie, dass diese Gräber auch heute noch als Mahnmal dienen können?
Ja, das ist die Frage, wie weit man damit junge Menschen noch erreicht, die auch nicht in ihrer Großelterngeneration noch Erfahrungen da von Primär, also von Zeugen haben, wie das eben dann vermittelt wird. Deswegen finde ich Ihre Arbeit eben auch so wichtig, die ja mit jugendlichen Menschen arbeiten, zu den Kriegsgräbern gehen, auch mit Menschen aus den anderen Ländern dann eben gemeinsam dort Projekte haben. All das ist unglaublich wichtig, um eben immer wieder vor Augen zu halten, dass das, was wir jetzt in unserem erlebten Bewusstsein als Frieden eben erlebt haben, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Dazu reicht es eben nicht, ins Ausland zu schauen und vor die Tore der EU zu gucken, sondern es ist auch wichtig, innerhalb der EU zu schauen, zum Beispiel auch mit Frankreich sich vor Augen zu führen, dass eben innerhalb eines einzigen Menschenlebens da drei Kriege stattgefunden haben. Ja, und heute sind wir umgeben in Deutschland von einem Ring von Freunden. Wir sind das Land mit den meisten Nachbarländern überhaupt in der EU und haben nur befreundete Nationen. All das ist eine große Friedensleistung der Generationen vor uns, die es hier gilt fortzusetzen.
Also wäre es vielleicht eine Maßnahme, dass jeder Wahlberechtigte vor der Wahl ja erst nochmal auf eine Kriegsgräberstätte muss, dann würden einige Wahlergebnisse vermutlich anders ausfallen.
Ja, das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, aber auch auf jeden Fall eine gute Idee. Also es gibt natürlich noch viele weitere Narrative, die die EU umgibt, aber das Friedensnarrativ ist schon ein besonders starkes, dass wir uns eben zusammenraufen, unsere Konflikte eben zivilisiert innerhalb der EU lösen. All das hat eben vor 100, 120 Jahren gefehlt. Und genau das ist es, was uns heute auszeichnet und was es auch zu erhalten gibt. Und da muss man nur in die Vergangenheit gucken. Das machen Sie, das finde ich ganz toll. Auch Schüleraustausche, Studierenden, Partnerschaften zwischen Universitäten und Schulen tun das. Ein Blick über den europäischen Tellerrand in den Nachbarstaaten, in unsere Nachbarschaft hilft auch weiter. Und wenn man sich die Weltlage insgesamt anschaut, ist natürlich sowieso nochmal offensichtlich ein Friedensverband, um den uns die ganze Welt beneidet.
Das ist, glaube ich, ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank für Ihren Besuch. Das war Dr. Albrecht Wendenburg vom Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung. Leider auch schon der Schlusssatz für unsere Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Es ist also immer wichtig, sich die Vergangenheit noch einmal vor Augen zu führen, um die Wichtigkeit der europäischen Gemeinschaft zu erkennen. Ich kann Ihnen noch die Seite für die Kampagne Darum Europa des Volksbundes ans Herz legen. Die finden Sie unter volksbund.de/Europa. Da können Sie sich auch mit Ihren Freunden messen, und zwar bei einem Europa-Quiz. Testen Sie Ihr Wissen über Europa und beantworten Sie für sich selbst die Frage, ja, warum eigentlich Europa? Also volksbund.de/Europa. Viel Spaß beim Stöbern. Ich bin Frank Dullweber. Machen Sie es gut. Tschüss.